ARD.
Ich finde wichtig, dass man sich mit seinen eigenen Gelingensbildern auseinandersetzt und dem, was man auch von der oder dem, mit dem man lebt, erwartet. Was braucht es eigentlich, damit die oder derjenige mir gegenüber treu sein kann? Das finde ich zum Beispiel einen Perspektivenwechsel, der hilft.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Und wie schön, dass Sie auch alle wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Bleib Mensch. Petra, wir haben uns wieder versammelt hier, um uns Gedanken zu machen. Schön, dass du da bist. Hallo.
Schön, Anne, dass du da bist. Mal gucken, wie lange ich es hier aushalte bei diesem heiklen Thema in diesem Studio.
Ja, deine Rolle ist heute, glaube ich, eine sehr interessante, denn du bist heute als Pastorin gefragt, du bist als Ethikerin gefragt, als jemand, der Paare traut. Und du bist nah dran sozusagen an diesem Thema heute. Es ist so ein bisschen in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, manchmal vielleicht etwas seicht. Und dann dachte ich wieder, nee, das passt schon ganz gut, weil es total lebensnah ist und weil ich jetzt 43 bin und so im Freundeskreis, merkt man, dass gewisse Dinge passieren. Es gibt auch Studien zu diesem Thema, habe ich natürlich auch wieder mitgebracht, aber es ist einfach, egal ob man Fernseher anmacht, ob man einen Roman liest, ich habe gesagt, im Bekanntenkreis, diverse Umfragen setzen dieses Thema und es ist einfach da. Es geht heute um Treue und damit um Untreue. Es geht um Loyalität und ich finde, es geht auch um Verzeihen. Dieses Thema, Petra, habe ich vorgeschlagen, weil ich neulich in einem Artikel auf diese Zahlen hier gestoßen bin. Heute mal zum Einstieg, kurzer Ausschnitt aus diesem Artikel. Achtung, mehr als 90% der Menschen wünschen sich Treue. Also damit ist eheliche Treue hauptsächlich gemeint, aber wir gucken mal, was in Sachen Freundschaft auch heute geht. Also mehr als 90% wünschen sich Treue, so eine Studie aus Hamburg und Leipzig. 50% der Befragten gaben aber zu, schon einmal fremdgegangen zu sein. Nur 3% aller Säugetiere gehen überhaupt Paarbeziehungen ein. Wirklich monogam lebt kaum eins davon. So, jetzt haben wir mal die Fallhöhe etabliert. Diese Studie kommt aber aus Städten Hamburg und Leipzig. Ich habe mal geguckt, auf dem Land ist es etwas anders. Aber insgesamt sagt man, 60% der Menschen schaffen das mit der Treue. 30% eher nicht. Gleichzeitig dieser Wunsch nach Treue. Wir haben da ein kleines Problem. Kann das sein?
Das mit den Säugetieren würde ich jetzt erstmal außen vor lassen, weil ich mich in der Tierwelt wirklich nicht so wahnsinnig gut auskenne, obwohl ich weiß, dass Hunde zum Beispiel äußerst treue Tiere sein können. Mhm. Aber wir wollten ja über andere Formen der Treue reden.
Wir reden über das Menschen, genau. Über Menschen. Einigen wir uns erstmal auf.
Also erstmal finde ich das toll und auch echt mutig, finde ich, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast. Man könnte ja denken, klar, das muss die Pastorin irgendwann mal bringen. Die traut ja schließlich Paare. Aber du hast es dir ausgesucht und du bist erstens ein Kerl. Und Männer reden ja noch seltener darüber, was das eigentlich für sie selber bedeutet, so eine Idee von Treue zu haben, aber möglicherweise auch vor der Herausforderung zu stehen. Und ich finde es in der Tat deswegen so ein wichtiges Thema, weil es auch in meinem privaten Umfeld natürlich die ganze Zeit irgendwie darum geht,
ja.
Um das Scheitern an dieser Idee, an dem Anspruch, ein Leben lang zusammen zu sein, aber auch an den Herausforderungen, die man sich selber stellt und an dieser Sehnsucht danach, dass einem selber jemand treu ist. Das ist was wir bei dem Thema, glaube ich, nicht vergessen sollten. Denn wenn man über Treue redet, redet man in Wahrheit so abends im Freundeskreis immer über Untreue oder über die mögliche Untreue oder über die Untreue von vorgestern Abend. Aber man muss ja auch mal über Treue reden und warum das so großartig ist, das zu erleben. Und wenn wir das schaffen, ja, so beide Aspekte anzusprechen.
Ich bin total gespannt, was heute passiert. Aber genau dieses Spannungsverhältnis ist da. Und wie du gesagt hast, auch im Umfeld, auch da so die Einschläge kommen näher. Ich habe das ja schon häufiger erwähnt. Ich habe diesen Freundeskreis, wir sind zu acht. Und jedes Mal sitzen wir da zusammen und denken, ja, mal gucken, ob es uns auch erwischt, weil statistisch eben jede dritte Ehe geschieden wird, glaube ich, ne? Kommt noch hin, jede dritte? Ja, ich glaube. Und man sich irgendwann fragt, okay, ist das bei uns irgendwann auch mal Thema, statistisch gesehen, wen von uns erwischt es? Und eben häufig liegen diese Scheidungen an der Untreue eines Ehepartners. Und diese Frage heute ist so ein bisschen, finde ich, die Arbeitsthese, geht das nicht anders? Wir beleuchten mal dieses Konzept von Treue. Denn dieses Ideal, muss man ja mal sagen, übersteht bisher alle Varianten irgendwie des Zeitgeistes, ob bürgerlich, unbürgerlich, antibürgerlich, konservativ, liberal, rechts, links. Da ist grundsätzlich schon eine Sehnsucht nach Treue.
Also sie ist ja dokumentiert und die findet sich übrigens auch in der Literatur und die findet sich ja auch im privaten Umfeld. Und es gibt ja auch schon Studien, wo sehr junge Leute, Teenager, junge Leute sich nichts mehr wünschen, als dass sie mit jemandem ihr Leben teilen. Und das meint nicht unbedingt die Ehe. Man kann ja auch in einer Beziehung leben, ohne verheiratet zu sein und Untreue erleben und schwer gekränkt sein und Liebesverratsgeschichten erzählen müssen. Vielleicht führt es sogar dazu, dass man dann gar nicht erst heiratet. Aber du hattest was gesagt gleich am Anfang und das ist möglicherweise schon so ein Ansatz. Du hast gesagt, ihr redet da miteinander und fragt euch, wen erwischt es irgendwann? Und das erwischt werden, das hat ja so zwei Seiten. Zum einen, man wird enttarnt, zum anderen aber auch, es kommt irgendwie wie so ein Schicksalsschlag auf einen zu.
Ja.
Und das ist es natürlich nicht, sondern also wenn jemand in einer festen Beziehung sich mit jemand anders auf eine andere Art von Beziehung einlässt, dann ist das oft ja schon das Endprodukt von etwas, was offensichtlich nicht mehr funktioniert hat, so eine Sehnsucht nach wahrgenommen werden, nach großen Gefühlen, die nicht vom Alltag tangiert sind, von nörgelnden Kindern oder Schwiegermüttern oder Eigenheimfragen. Diese Sehnsucht, so ultralebendig zu sein und möglicherweise aber auch sich selber wieder zu fühlen oder so. Das gibt ja ganz viele Ursachen, warum Menschen ihre Beziehung riskieren, um diese Intensität wieder zu spüren.
Mhm.
Und ich finde wichtig, dass man eher darüber redet.
Ja, finde ich nämlich auch, weil ich glaube auch bei uns, je älter ich werde, merke ich so, es ist, früher war es so, ich weiß nicht noch so, also wenn du mir untreu bist, dann ist es sofort auf jeden Fall vorbei. So.
Genau.
Und jetzt mittlerweile hat man so ein Leben aufgebaut und man merkt, okay, ist technisch gar nicht so leicht umzusetzen. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr so die Frage im Vordergrund, ob es irgendwann passiert, ob es stattfindet, sondern wie man auch damit umgehen würde. Ich finde, in meiner Lebenssituation macht man sich darum viel Gedanken, weil, wie gesagt, im Umfeld man auch viel beobachtet und diese Fragen einfach im Kindergarten, in der Schule, wo auch immer, die kommen näher. Und es gibt einen amerikanischen Sexualtherapeuten, der wirklich eine steile These rausgehauen hat, die ich neulich gelesen habe, wo ich auch dachte, ach guck, der sagt, wer es in 50 Jahren schafft, 4-5 Mal oder so ein paar Mal fremd zu gehen, der ist ziemlich gut in Monogamie. Da habe ich auch gedacht, ach guck, okay, du, wenn das, aha, wenn das der Ansatz ist, ich will damit sagen, weil du gerade auch sagst, du bist keine Biologin, dann ziehen wir da auch nochmal Biologen heran oder Biologinnen. Also die bescheinigen uns auch eigentlich eher nur bedingte Eignung für dieses Projekt, für dieses Ideal. Allenfalls sozial monogam seien wir. Angesichts unserer evolutionären Vergangenheit ist es geradezu verblüffend eher, dass die Hälfte der Menschen es schafft, oder sogar 60%, treu zu sein. Was sagt uns das?
Es sagt uns, dass man eine biologische Perspektive oder sogar eine psychoanalytische oder eine psychologische darauf haben kann. Und ich würde jetzt einfach sagen, ist mir aber egal.
Mhm.
Mich interessiert dann eher, wie sowas wie soziale Treue funktioniert.
Ja.
Auch deswegen, weil ich es auch für mich selber zu kurz gegriffen fühle, zu sagen, Untreue beginnt eigentlich erst, wenn der, mit dem ich mein Leben teile, mit jemand anders eine sexuelle Erfahrung hat.
Ja.
Ich finde die Vorstellung, dass jemand 6 Wochen lang ununterbrochen an jemand anders denkt, mindestens genauso bedrohlich, ehrlich gesagt, wie wenn in diesem Fall ein Er das dann in die Tat umsetzt.
Mhm.
Was ich damit sagen will, ist, diese rein biologische Perspektive auf irgendeinen sexuellen Vollzug ist ja das eine. Das, was ja einen so intensiv fühlen lässt, wenn man jemand anders plötzlich in den Blick nimmt und angezogen ist, ist ja das davor fast mehr, was mächtiger ist, wenn man dann eben nicht mehr schlafen kann und die ganze Zeit denkt, was mache ich nicht. Also du merkst, auch Pastoren haben solche Erfahrungen.
Mhm.
Und deswegen finde ich viel interessanter als das, was die Biologie dann beschreiben kann, als
ja.
Fremdgehen, wie ich das als jemand beschreiben würde, die aus einer christlichen Perspektive auf Beziehungen guckt. Und das ist ja gar keine Frage. 50 Jahre verheiratet zu sein, ist unfassbar. Das zeigt vor allem, wie unfassbar alt wir mittlerweile werden. Und man kann sich vorstellen, dass wenn die Lebenserwartung bei 35 lag, dass bis das der Tod euch scheidet, nicht so wahnsinnig lang war und dass Frauen in der Regel im Kindbett gestorben sind, sodass dann sowieso die Frage, wie lange man zusammen war, historisch gesehen eine ganz andere war. Und jetzt leben wir jedenfalls im Westen in einer Gesellschaft, wo es zweierlei gibt. Wir werden alle, wenn es gut läuft, jedenfalls potenziell alt und wir haben permanente Optionen, aus unseren Beziehungskonstellationen auszubrechen und uns welche Variante von Kick oder auch Liebe oder Zugeneigtheit zu organisieren, ohne dass es gesellschaftlich wirklich noch so ist, dass man aus der sozialen Ordnung rausfällt.
Das stimmt, das Stigma ist nicht mehr da.
Ja.
Aber die Frage steht natürlich umso mehr irgendwie im Raum, weil die Optionen gestiegen sind. Und genau deshalb machen wir das heute ja auch, finde ich, so dieses heikle Thema mal anzufassen, um es vielleicht auch zu öffnen, um es zu weiten, um darüber mal zu reden und auch Gedanken zu machen, wie man vielleicht damit umgehen könnte. Denn es gibt eben in der Lesart, die ich gerade genannt habe, ne, dieses biologische beziehungsweise dieser amerikanische Sexualtherapeut, also kontrovers zugespitzt, läuft das nämlich auf die Frage hinaus, dass nicht Untreue viele Beziehungen zerstört, auch viele Ehen, sondern falsch verstandene Treue.
Das musst du jetzt mal ausführen.
Ja, dass man einfach über den Begriff der Treue auch nachdenken könnte. Oder anders ganz einfach ausgedrückt, was ist möglich, was darf man, ohne dass das große Ganze daran sofort zerbricht?
Naja, also zum einen könnte man ja sagen, das muss das jeweilige Paar dann mit sich selber aushandeln. Das ist ja auch so eine ganz moderne Antwort nach dem Motto, wenn ihr es offen haben wollt, dann macht's doch. Mhm. Meine Erfahrung als Pastorin ist, dass da immer eine Person den Kürzeren zieht. Ich kenne eigentlich, vielleicht liegt es daran, dass das mein Umfeld ist, bei all den Versuchen zu sagen, ach, wir sind sexuell zum Beispiel offen, aber wir halten dieses Haus und wir sind für diesen einen gemeinsamen Hund verantwortlich und wir teilen sonst unser Leben. Das funktioniert in so einer euphorischen Phase, aber was ich kenne, ist, dass diese Beziehungen dann trotzdem zerbrechen. Und die zerbrechen eben nicht an dem Maß der Untreue, denn es wäre ja dann umdefiniert,
genau.
Sondern die zerbrechen daran, dass diese Beziehung aus den Fugen gerät. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Zweierbeziehungen sind sowieso generell überfordert angesichts in der Tat der vielen Optionen. Ich glaube nicht, dass das automatisch stimmt. Was ich aber glaube ist, dass Paarbeziehungen einfach super anspruchsvoll geworden sind, weil wir ja miteinander alle auch in Ehen nicht mehr nur erwarten, dass wir Nachwuchs erzeugen und irgendwie die Länder gut bewirtschaften und ökonomisch abgesichert sind, sondern wir haben ja immer auch noch im Hinterkopf, dass es die ganze Zeit so zugehen muss wie in einer romantischen Komödie. Und wir müssen immer wieder da sitzen und denken, wow, ist dieser toll und so.
Sind die heute wieder
so
gut aus.
Also wir haben, glaube ich, einfach das, die große Last, dass unser Leben immer aussehen muss wie im Film. Und wir wollen da immer die Hauptrolle spielen. Und ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und das heißt noch nicht, dass automatisch dann die Beziehung funktioniert oder nie gefährdet ist. Aber ich finde wichtig, dass man sich mit seinen eigenen Gelingensbildern auseinandersetzt und dem, was man auch von der oder dem, mit dem man lebt, erwartet an dieser Stelle. Mhm. Ja, also heißt immer hot, was heißt das eigentlich für mich selber, wenn ich da irgendwie zertauselt, schlecht gelaunt, super gestresst oder so bin?
Ja.
Also was braucht es eigentlich, damit die oder derjenige mir gegenüber treu sein kann? Das finde ich zum Beispiel einen Perspektivenwechsel, der hilft.
Ja. Ich frage mich auch, welches Streben eigentlich größer ist, welches tiefe innere Bedürfnis, das nach, was weiß ich, nach wie vielen Jahren Ehe, das nach Abwechslung, das nach einem Kick oder eben das nach Verlässlichkeit, nach geordneten Verhältnissen, nach Stabilität beim Aufziehen der Kinder. Denn irgendwo muss es ja herkommen, dass 9 von 10 Erwachsenen sich Treue wünschen eigentlich. Also ich will das nicht in Abrede stellen. Jetzt in den letzten 5 Minuten, sondern das mal, aber trotzdem.
Ich würde das auch so sehen. Ich glaube auch,
kritisch
dass
hinterfragen, ja.
Leute das empfinden, das ja als Scheitern, eine untreue Erfahrung. Das tun sie ja nur, weil sie eigentlich auf Treue hoffen. Also sie erwarten von sich selber treu zu sein. Sie wollen vor allem aber auch, dass ihnen Treue widerfährt. Und ehrlich gesagt, nichts ist doch großartiger, als sich so geliebt zu wissen, dass man mit seinem ganzen Kram, mit seinen ganzen Macken, mit seinen ganzen Seltsamkeiten, mit seinen unausgegorenen Vorstellungen geliebt ist. Das ist so eine unmittelbar großartige Erfahrung. Und was auch wichtig ist für Treue bedeutet ja, dass man sich schon eine Lebensgeschichte miteinander erzählen kann. Das heißt, man ist schon einen Weg gegangen, miteinander erwachsen geworden oder hat Kinder erwachsen werden sehen.
Mhm.
Und für mich kommt ganz viel darauf an, dass Beziehungen eine Chance haben, sich immer wieder neu zu entwickeln. Also die klassische Moment, wo Frauen zum Beispiel ihre Männer verlassen, manchmal wegen einem anderen, aber manchmal auch, weil sie sagen, es reicht jetzt, ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Ja,
weil
und ich würde sogar sagen, Entschuldigung, darf ich kurz?
Ja, unbedingt. Ja,
weil genau an diesem Punkt würde ich sagen, bin ich gerade so ein bisschen, also nicht, dass die Kinder aus dem Haus sind, aber so aus dem Gröbsten raus. Mhm. Und man stellt fest, hui, okay, warte mal, wir müssen mal eben uns irgendwie nochmal neu erfinden und gucken, wie machen wir beide eigentlich weiter. Und das sind, finde ich, herausfordernde Zeiten, in denen auch diese anderen Fragen, die wir gerade erörtern, irgendwie auch wie so von außen so reinwabern und man geprüft wird, weiß ich, will ich gar nicht unbedingt sagen, weil es jetzt auch nicht so ist, dass man aktiv danach sucht oder so. Aber vielleicht ist da eine gewisse Anfälligkeit in gewissen Phasen des Lebens. Und was jetzt die Beziehung betrifft und Kinder, was du gesagt hast, dass man das nochmal neu auslotet.
Und das muss man wollen. Also das wäre der Unterschied, glaube ich, zu einer biologischen Perspektive, wo man sich mit Säugetieren vergleicht. Das ist eine Entscheidungsfrage. Das heißt nicht, dass das dann immer gelingt oder dass es nie dazu kommt, dass man sich anders orientiert oder dass man sich möglicherweise am nächsten Morgen in einer Situation wiederfindet, in der man sich nie wiederfinden wollte. Und
dann ist übrigens so, die meisten Seitensprünge passieren spontan. Statistisch gesehen.
Genau.
Nicht geplant.
Genau, ganz selten. Und gleichzeitig ist es aber so, und das meine ich eben, dass man sich das zugestehen muss. Beziehungen sind kein Selbstläufer. Das sind sie nie. Das sind sie vielleicht im ersten halben Jahr. Und dass man sich miteinander auseinandersetzt, weil man ja auch sagen muss, nicht nur ich selber verändere mich, wenn ich nicht mehr nächtelang gucken muss, dass die Kinder irgendwie was zu trinken kriegen und halbwegs sauber und versorgt sind, sondern diejenige oder derjenige, mit dem ich dann mein Leben teile, für den geht es ja auch. Und deswegen sind das eigentlich super gute Voraussetzungen, darüber zu reden, aber viele Paare reden nie darüber. Die reden auch nicht darüber, wie bereiten wir uns eigentlich darauf vor, dass du in 2 Jahren in den Ruhestand gehst. Was sind deine Erwartungen? Wovon träumst du noch? Und sich wechselseitig diese Zeiten zu nehmen, wo man anfängt, möglicherweise auch neue Träume zu entwickeln, auch neue Erfahrungen miteinander zu machen. Mhm. Das ist jedenfalls das, was ich von alten Ehen höre, und das ist mein heimliches Hobby, so Paare zu fragen, die schon sehr, sehr lange zusammen sind. Und das gilt auch für 2 Frauen. Ich habe jetzt mal 2 Frauen lange gesprochen, die lange bevor sie heiraten konnten, schon ein Paar waren. Und wie die beschrieben, wie sie immer wieder auch als super angefochtene Konstellation sich wiederentdeckt haben. Bei all den Untreue-Erfahrungen, die auch gemacht haben. Und da fand ich am beeindruckendsten, sind die weit über 70 mittlerweile, dass sie gesagt haben, ihr müsst euch weiterentwickeln und müsst euch mit euren Entwicklungsschüben dann einander zumuten und gucken, was für ein Abenteuer da entsteht.
Okay.
Und das fand ich eine sehr positive Beschreibung dieser Krisensituation.
Ja, total.
Und die würden niemals sagen, es gibt diese Krisensituation nicht, sondern wie kann man es schaffen, diese Perspektive zu behalten, was muss ich eigentlich tun, damit mir jemand treu bleibt?
Aha. Dazu passt ein Satz, den ich irgendwo übernommen habe. Ich weiß nicht, ich habe ihn sogar auch mal, als ich eine Ansprache halten sollte, bei einer standesamtlichen Trauung auch verwendet. Und zwar soll auch irgendein Paartherapeut oder Paartherapeutin soll Liebe halten, müssen sich beide in gleichem Maße verändern. Also die sollen nicht beide gleich werden und quasi aus 2 wird 1, aber in gleichem Umfang einen Veränderungsprozess durchmachen. Also ne, ist klar, wenn einer sich verändert, der andere stehen bleibt, haben wir ein Problem. Und das passt ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast.
Und sich immer wieder überlegen, das finde ich auch wichtig, wie macht man sich unabhängig von dem Umfeld, das bestimmte Erwartungen auf eine Beziehung drückt. Das ist ganz stark immer noch oft die Familie, bis hin zu, ihr braucht da noch ein drittes Kind oder jetzt lass ihn mal seine Karriere machen und tritt ein bisschen zurück. Also diese ganzen gesellschaftlichen Stereotypen greifen immer noch und sich immer wieder zu fragen, was wollen wir beide eigentlich und was brauchst du und was brauche ich? Übrigens auch, wie viel Freiraum braucht der oder die andere, auch das finde ich wichtig. Denn zur Treue gehört ja auch Vertrauen können. Also jemand einfach mal ein Vierteljahr seins machen lassen, ohne sich sofort bedroht zu fühlen.
Ja.
Und das sind alles Aspekte, die sind anstrengend. Aber in der Regel, das ist jedenfalls das, was ich erlebe mit alten Paaren und ich habe das auch an meinen eigenen Eltern erlebt, die ein ganz großartiges Liebespaar waren, dass das Arbeit ist.
Und was erzählen diese älteren Paare über das Verzeihen? Ist das manchmal Thema?
Großes Thema.
Ja, und wie? Also was hast du da gelernt?
Aber verzeihen muss man natürlich nicht nur, wenn man jemanden sexuell betrogen hat. Mhm. Sondern verzeihen muss man möglicherweise auch jemanden, den man einfach mal ein Jahr ignoriert hat, weil man sich nur um seine Karriere gekümmert hat. Und dann stellt man fest, die ist immer noch da.
Mhm. Stimmt.
Ja, das gehört ja auch dazu, dass es so Lebensphasen gibt, in denen man sich im Kopf ganz außerhalb der Beziehung bewegt, obwohl es überhaupt gar nicht mit einem anderen Menschen zu tun hat. Sondern jetzt kommt der nächste Karrieresprung oder das Buch will fertig werden oder was auch immer das ist. Und auch da braucht es diese Momente. Und ich finde, verzeihen können beginnt damit, dass man anerkennt, ich bin der oder dem anderen was schuldig geblieben. Und das auch so zu formulieren. Und das fällt natürlich schwer, weil man sich eben dann doch mit seinem Selbst in einer Weise auseinandersetzen muss, die nicht so wahnsinnig erfreulich ist. Und man nicht immer davon ausgehen muss, dass das Glück meiner Beziehung von dem Gegenüber abhängt, sondern möglicherweise auch von einem selbst.
Womit wir wieder dieses hätten, sich so viel wie möglich austauschen.
Genau.
So viel wie möglich reden, dieser alte Leitspruch.
Und sich möglicherweise auch andere Orte zum Austausch suchen. Also ich meine, alle, die Familien haben, wissen, wie viele Momente an einem dann noch bleibt am Ende eines Tages, um sich noch auszutauschen. Da ist man gerade froh, dass man den Stundenplan der Kinder noch abgesprochen hat und die Zahnarzttermine. Mhm. Also künstlich Orte zu schaffen, wo man irgendwas Tolles miteinander erlebt, wo man anders miteinander spricht, das klingt wie in so einem super schlechten Ratgeber, ja, ehrlich gesagt.
Aber genau das meinte ich auch gerade, den Gedanken. Aber trotzdem total zutreffend so. In diesem Thema.
Eine Situation aus meiner Ehe, um das mal so zu beschreiben, dass mein Mann irgendwann sagte, du, als jemand, die viele öffentliche Auftritte hat, du bist da immer super schick, aber zu Hause kommst du an und ziehst als erstes mal deine älteste Jeans an, kannst du das vielleicht mal lassen? Und das ist einerseits ein Bild natürlich für was, aber da war mehr dahinter, nach dem Motto, immer wenn du außen bist, dann gibst du dich von deiner interessanten Seite und wenn du zu Hause bist, bist du halt, wie du so bist. Und da hat er mich kalt erwischt und das stimmt auch. Das ist einfach Mist. Und ich finde, das sind so Momente, wo man dann wieder anfangen kann zu überlegen, ich bleib jetzt einfach mal nochmal eine Stunde so und wir trinken nochmal ein Glas Wein zusammen oder ich überlege mir, wie will ich eigentlich zu Hause sein? Und andererseits zu wissen, wenn ich da im Schlafanzug rumrenne und super übellaunig bin, dann kann er das gut ertragen und das ist Teil des Treueprogramms.
Ja, Teil des Treueprogramms.
So.
Okay, ah, das ist auch schön. Als Pastorin hatte ich eingangs gesagt, bist du heute auch hier gefragt. Sag mal eben, also Konzept von Treue, kirchlichen Background.
Also was ich bei Trauung immer sage, weswegen ich auch finde, eine Trauung ist sowas ganz Besonderes. Zwei Menschen machen sich ein Versprechen und können das eigentlich nicht halten. Es ist ein Versprechen jedenfalls, was man so ins Offene sagt. Niemand kann dafür einstehen letztlich, dass sie oder er dieses Versprechen hält. Aber diese Perspektive, dass da ein Horizont mitgedacht wird und wir nennen das dann Gott, diese Dimension des Dritten, die dann mit einem Segen hinter diesem Versprechen steht, für das man selber gar nicht einstehen kann. Das hat was extrem Entlastendes, finde ich.
Mhm.
Und in der biblischen Story spielt Treue eine Riesenrolle. Aber die Perspektive ist eine andere. Also die Botschaft beider biblischer Teile, sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Tradition, ist immer die Treue Gottes gegenüber der variantenreichen Art von Menschen, sich nicht besonders treu zu verhalten. Das heißt, die erste Botschaft ist immer, ich bin dir treu. Und in diesem Kontext fällt es dir vielleicht einfacher, auch treu zu sein, loyal, zugewandt, in schwierigen Zeiten buchstäblich weiter durch die Wüste zu gehen. Und diese Grundbotschaft, diese biblische Grundbotschaft, Gott ist treu, das klingt irgendwie grau und fromm, ist aber meines Erachtens fast die zentralste und existenziellste Botschaft, mit der man dann auch versuchen kann, sich in so eine Beziehung zu stürzen.
Okay, so habe ich es auch noch nie gesehen, das dann abzuleiten als Vorbild für das Private. Siehst du da auch ein erdrückendes Konzept, also so, dass die Rolle der Kirche da auch häufig
das war's lange.
Einfluss, da Eingriff darf man genommen sich, hat auf
ja, keine Illusionen
die Beziehung
machen.
Zweier Menschen?
Massiv und es gibt auch immer noch Vorstellungen, als gäbe es im Kontext einer christlich geschlossenen Ehe keine keinen Raum für jegliche Form von Untreue, Liebesverrat, möglicherweise auch Scheitern an diesem Anspruch. Das finde ich einen sehr unchristlichen Gedanken, ehrlich gesagt, der sich aber gerade in Bezug auf Partnerschaften sehr lange sehr durchgesetzt hat. Das heißt, es gab einen gigantischen Druck, oft haben die Paare sich auch selber gar nicht ausgesucht, wie so eine normierte Beziehung aussehen sollte, inklusive ja der Tatsache, dass ganz, ganz lange gleichgeschlechtliche Paare diesen Segen gar nicht empfangen durften, was ja auch irre ist, wenn man sich diese starke Botschaft anguckt, die als erstes sagt, Gott ist treu. Aber das hat sich geändert in meiner Perspektive, so versuche ich es jedenfalls, wenn ich Paare traue. Und diejenigen, die sich trauen lassen, haben auch ein Empfinden dafür, dass das, was da in diesem Gottesdienst passiert, angesichts ihrer Eheschließung, eher den Raum öffnet, sie entlastet, sie auch nochmal frei macht von diesem Gefühl, wir müssen über diese Beziehung und ihre Zukunft jetzt verfügen. Aha. Und können das gar nicht.
Und das Stigma, meinst du, ist auch weniger, mehr ausgeprägt, dass wenn es zu Scheidung kommt in einer, sagen wir mal, eine kleine Kirchengemeinde auf dem Land, das ist offener geworden.
Ich würde es mal anders formulieren. Ich glaube, der Sinn dafür, dass Menschen scheitern und oft unter extremen Schmerzen scheitern, weil sie ja so nie miteinander angetreten sind, ist gewachsen. Und wo, wenn ich in der christlichen Tradition und im christlichen Glauben, kann man anerkennen, dass Menschen möglicherweise tiefgreifend irren Fehler machen oder Dinge vor die Wand fahren. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde nicht vom Stigma sprechen und das ist auch gut, dass es das nicht mehr gibt. Was aber wichtig ist, dass man sich immer klar machen muss, auch heute ist das Scheitern einer Ehe mit sehr, sehr viel Schmerzen und sehr viel Leid verbunden. Und zwar nicht nur für die beiden Beteiligten, sondern auch für die Kinder, die Geschwister, die das ganze Familien- und Freundschaftssystem dahinter wird davon ja in Anspruch genommen. Deswegen ist mir immer wichtig, deutlich zu machen, nur weil es mittlerweile so viele Scheidungen gibt, bedeutet es für jede Einzelne keine geringere Katastrophe.
Mhm. Und deshalb machen wir uns ja heute auch Gedanken darum, um dieses Thema auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen aufzuweiten, weil es eben, wir haben am Anfang die Zahlen gehört, auch einfach häufig passiert und eben häufig auch zum Ende einer Ehe führt. Und die Frage für mich weiterhin ist, finde ich, ob das immer dann auch so sein muss.
Ja? Nein, natürlich nicht. Also es gibt ja auch genug Paare, die beschreiben, wie sie aus so einer Krise, dieser Erfahrung von Verrat und Vertrauensverlust wieder rausgekommen sind. Und deswegen würde ich schon das gar nicht ausschließen. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, das war gar nicht die schlimmste Krise unserer Ehe, sondern da gab es ganz andere Dinge, die viel, viel schwieriger waren. Und deswegen würde ich auch nicht diese Untreue im Sinne der sexuellen Untreue, das habe ich ja eben schon mal versucht, so überhöhen, als sei sie das Einzige, was einem Paar passieren könnte. Das gibt viel schleichendere andere Arten der Auseinanderentwicklung, wo man sich irgendwann nichts mehr zu sagen hat. Ja? Und noch schlimmer, es gibt einfach Paare, wo dann Momente von Kälte und Gewalt diese Beziehung dominieren, wo man ja im Grunde nur sagen kann, hoffentlich schafft diejenige oder derjenige das, sich daraus zu befreien. Mhm. Und diese Fixierung auf die sexuelle Untreue sagt natürlich auch ganz viel darüber, wie wir uns gelingende Beziehungen vorstellen. Und es gibt einen gesellschaftlichen Rahmen, den ich nochmal einfach erwähnen will, weil es wichtig ist, sich klarzumachen, woher diese Herausforderung kommt. Wenn man aus so einer Tinder-Welt sich plötzlich in so einer lebenslangen Beziehung befindet und im Kopf immer die Optionen noch weiter pflegt, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, sich auch nach 7 Jahren noch sowas wie Treue zuzumuten, als wenn man mal sagt, willentlich diese Optionen schalte ich jedenfalls erstmal ab. Das heißt nicht, dass es nicht Herausforderungen geben kann oder ich möglicherweise mich in jemand anders verliebe oder was auch immer so passieren kann. Aber man kann so bestimmte Möglichkeiten ja auch mal ein bisschen minimieren. Und das, was ich höre, auch aus dem direkten Umfeld, dass diese Perspektive, wie wäre es eigentlich mit jemand anders, wäre es nicht alles noch cooler, noch schöner, noch intensiver, eine ist, die ganze Zeit gesellschaftlich auch mit angeheizt wird und dann zu sagen, da mache ich nicht mit aus diesem Spiel, steige ich jetzt einfach mal aus.
Ja, du redest von sozialen Medien und sozialen dass man auf dem Medien, Handy diese Dating-Apps genau. hat und die Möglichkeit hat, quasi um die Ecke dann doch nochmal zu überlegen, ob da vielleicht noch etwas Besseres lauern könnte.
Genau.
Ja, und dass man sich dessen auch da das Commitment eingeht und sagt, das mache ich.
Und das meint ja Entscheidung. Also eine Entscheidung zu treffen, die ist es jetzt oder der ist es jetzt, bedeutet ja nicht, dass das alles ohne Waghalsigkeiten locker, easy die nächsten 60 Jahre so weitergeht. Aber es heißt, dass ich jedenfalls mich auch gegen andere Optionen entscheide.
Ja, Commitment ist das englische Wort. Das
ist ein schönes Wort.
Und übrigens die altmodische deutsche Übersetzung davon, die dann aber auch passt und gut ist, ist Hingabe.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch ja irgendwie eine Entscheidung, aber das Gegenmittel so ein bisschen eigentlich. Das ein Rezept, glaube ich, um nicht in Versuchung zu geraten.
Das ist ein wundervolles Wort, was übrigens in der deutschen Sprache auch mittlerweile vor allem mit einem sexuellen Kontext ausgestattet ist. Was es aber eigentlich ja gar nicht war. Und das Interessante an der Hingabe, finde ich, in der Tat diesen Blickwechsel. Ich frage mich, was ich der oder dem anderen zu geben habe, anstatt immer zu gucken, kriege ich noch das, was ich zu erwarten habe. Und diese Erwartungshaltung, dass mich jemand anders glücklich machen soll, ist vermutlich die größte Gefahr für eine feste Beziehung oder eine Ehe.
Da muss ich gerade schmunzeln, weil wenn meine Frau diesen Podcast hört, wird die an dieser Stelle, glaube ich, auch schmunzeln und sagen, na, Arne, ha? Okay, aber dann hast du mir das jetzt auch nochmal gesagt. überhaupt, schon wieder eine spannende Folge, die, wie gesagt, in meiner Lebenswirklichkeit, in meinem Lebensalter, in meinem Umfeld eine drängende Frage ist, die immer mehr aufpoppt. Es ist ein bisschen ambivalent, finde ich, das Bild so als Fazit. Also zum einen haben wir die Zahlen, der Befund, muss man auch nochmal festhalten, finde ich, die meisten Menschen sind die meiste Zeit in ihrem Leben tatsächlich treu.
Genau, so, das ist doch großartig, oder?
Das ist großartig, genau. Und heute klang das ja phasenweise auch mal so ein bisschen etwas anders. Also natürlich, Untreue passiert. Ich finde andererseits muss man auch anerkennen, so ein bisschen, wo wir herkommen. Und ich zitiere da mal Michelle Binswanger, eine Autorin, die sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, einen Artikel geschrieben hat über Treue, Schrägstrich Untreue. Und die schreibt, dass Sexualität auch eine Art Heimat ist für sie und auch ein Recht darauf hat, gelebt zu werden. Und dass wir uns in unseren individuellen Bedürfnissen finden und nicht nach für uns vorgesehenen Rollen leben sollten insgesamt. Also einfacher, sagt sie, werden Beziehungen dadurch keineswegs. Aber wenn man davon ausgeht, dass jede Beziehung ein Kunstwerk ist, so lohnt es sich, es wenigstens zu versuchen, auch das mit einzubeziehen, dass Untreue passieren kann und dass man dann damit umgeht. Anstatt so rote Linien zu ziehen und sagen, okay.
Rote Linien kann man ja dummerweise sowieso immer nur vorher ziehen und dann gucken, ob man sie überschritten hat. Was ich an dieser Idee wichtig finde, ist in der Tat, sich nicht auf Rollen festlegen zu lassen, auch nicht auf Rollen im sexuellen Spiel, die sich ja auch weiterentwickeln können. Ich ziehe andere Konsequenzen als sie, weil sie ja eigentlich dann als Botschaft hat, du musst es halt die ganze Zeit selber irgendwie ausleben. Es gibt ja auch ganz andere Wissenschaften, die sagen, Sexualität entfaltet sich am besten in einem wirklich total vertraulichen Raum, der sich auch weiterentwickeln kann. Das heißt, der Kick der zwei Nächte ist im Grunde in der Regel so eine Mischung aus überwältigend oder leider doch daneben, während Beziehungen ihre eigene sexuelle Sprache entwickeln können. Und auch das hat was, finde ich. Ich sage auch nicht, dass das automatisch so sein muss. Ich finde manchmal den Druck, den Paare sich machen, auch wirklich erschütternd. Und das hat auch was mit Bildern zu tun, wie Beziehungen sein müssen, damit man sie als überwältigend, hinreißend, gut und großartig für sich empfindet. Das wird ganz oft zum Maßstab gemacht. Und auch da würde ich sagen, einfach mal weg von den Klischees und von diesen Bildern, in dem Sinne mit Binswanger, gegen Binswanger, und gucken, was passt zu uns.
Das hattest du ganz am Anfang ziemlich, glaube ich, gesagt, dass man auch im besten Falle einen Partner, eine Partnerin findet, die es ähnlich sieht, dass man gemeinsam auch da viel drüber spricht und vielleicht auch ähnliche Vorstellungen hat. Das ist wahrscheinlich sehr hilfreich. Ansonsten hast du einen, der ständig im Schmerz lebt und ein Riesenproblem hat.
Deswegen vorher über Vorstellungen sprechen, aber Vorstellungen verändern sich ja auch.
Körper
verändern sich.
Genau.
Selbstbilder verändern sich. Man entwickelt neue Unsicherheiten
sich,
und andere Arten von Mut. Und deswegen würde ich auch da sagen, Treue ist die Idee, das heißt, Untreue wäre die Abweichung davon. Wenn wir uns darauf einigen, wäre das ja schon was, die Untreue zum Stilmittel zu erklären. Das ist, glaube ich, keine gute Idee in meiner Perspektive.
Okay.
Da bin ich fest von überzeugt. Und dass es Untreue heißt als Konzept, ist mir auch bei den Paaren, von denen ich weiß, dass sie das einfach mal länger versucht haben, nichts, von dem ich glaube, dass es Menschen gut tut, dass es sie heil lässt. Und man muss ja auch sagen, Beziehungen sind dann ja besonders treueempfindlich, wenn es dem einen oder dem anderen auch wirklich schlecht geht, auch körperlich schlecht vielleicht. Ja. Und dann die Frage, mit wem habe ich jetzt gerade rauschenden Sex, eigentlich wirklich die allerletzte Frage ist, die man hat.
Ja.
Und das auch Paarbeziehungen, die sowas durchgestanden haben, möglicherweise nochmal anders über die Frage reden, was bedeutet eigentlich Treue?
Bin ich bei dir, unterschreibe ich. Ich habe noch einen Satz, über den ich in dieser Vorbereitung auf diese Folge gestoßen bin. Der lautet, wer wirklich liebt, ist treu. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich weiß nicht, ob es zutreffend ist, aber irgendwie konnte ich mich dahinter, dass ich so dachte, ja doch, das ist doch vielleicht auch nach den Leitsätzen, die du gerade formuliert hast, irgendwie auch nicht ganz unzutreffend.
Es ist ein wunderschöner Satz. Ich würde aber diesen Satz auch noch anfügen, wer wirklich liebt, ist treu und wer wirklich liebt, kann auch mit Untreueerfahrungen anders umgehen.
Okay, gut.
So würde ich sagen.
Ja.
Und was wir überhaupt noch nicht besprochen haben, ist, in jeglichen Beziehungskonstellationen bedeutet ja Untreue auch, dass ich jemand anderem möglicherweise Leid zufüge und in anderen Konstellationen weitere Untreue-Erfahrungen mache. Das hat man selber eigentlich wenig im Blick, aber es lohnt sich, sich das deutlich zu machen. Es gibt so ein Prinzip im Englischen, no harm. Also das als Lebensprinzip haben. Ich will niemand anders verletzen. Das ist sehr viel weniger pathetisch, als zu sagen, ich will alle um mich herum ständig lieben.
Mhm.
Aber auch hilfreich, finde ich, für die eigene Orientierung. Was muss ich eigentlich tun, selbst wenn ich es eigentlich anders wollte, um jemand anders nicht zu verletzen?
Dann wollen wir heute so enden.
Wir enden in Treue.
Wir enden in Treue, das finde ich super. Und wir sind gerade bei dieser Folge auch sehr gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben. Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an bleibmensch@ndr.de. So, diese Folge, sollte Sie die inspiriert haben, können Sie gerne weiterleiten an Freunde, Bekannte in der Familie. Die finden Sie in der ARD Audiothek, wenn Sie da sind. Vielleicht abonnieren Sie einfach auch unseren Podcast Bleib Mensch. Dann verpassen Sie nichts mehr in Zukunft. Und auch heute noch ein Hinweis für eine andere Folge in der ARD Audiothek beziehungsweise einen anderen Podcast. Hören Sie doch auch mal rein in Wofür ich lebe. Da zeigen 7 Menschen ihren Sinn des Lebens und dafür geben sie alles. Frieden, Gerechtigkeit, Vielfalt, Naturschutz, Musik oder auch Fußball. Ebenfalls sehr hörenswert, wenn ich das so sagen darf, auch in der ARD Audiothek. So viel für heute. Petra, danke.
Ich danke dir.
Also wirklich, ich sag immer danke, aber heute danke, danke.
Danke für deine Offenheit.
Hat Spaß gemacht. Danke für deine. Und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.